Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum zweiten Beetgeschwafel. Wir machen das Beetgeschwafel ja, um uns mit euch ein bisschen auszutauschen, um in den Erfahrungs- und Wissensaustausch zu gehen, was wir jetzt so in der praktischen Gartenarbeit alles erleben. Und weil ich glaube, das tut einfach gut. Jeder prasselt so ein bisschen vor sich hin im Garten und das ist einfach ganz gut, wenn wir uns ein bisschen austauschen können. Wer macht da was und wie und was klappt bei wem gut. Und genau deshalb machen wir das jetzt einfach mal. Wir versuchen halt jede Woche und manchmal gucken, ob das funktioniert. Wir testen gerade so ein bisschen die Uhrzeiten und die Tage, an denen wir das machen. Und da brauchen wir eure Mithilfe, was für euch da am günstigsten ist. Also letzte Woche haben wir Mittwoch um 11 Uhr gemacht. Da kam schon so die Rückmeldung, für Angestellte ist jetzt nicht so cool, lieber am Wochenende. Jetzt haben wir mal gesagt, wir machen mal heute Donnerstag und ein bisschen später gegen 16 Uhr. Aber vielleicht könnt ihr auch einfach mal kommentieren unten, was für euch da so am praktischsten ist.
Genau. Denn wir sind voll flexibel.
Ja,
also,
richtig.
Noch.
Genau, ja. Heute geht es um den Bau der Jungpflanzenantiche hier
da
bei
drüben,
uns,
ja.
Draußen im Gewächshaus. Das zum einen, es geht darum, was haben wir diese Woche schon ausgesät, was haben wir gemacht oder was haben wir auch Sonstiges gemacht. Ja, und wollen es einfach mal mit euch teilen. Ansonsten sehr gerne kommentiert doch mal, was ihr gemacht habt oder schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie eure Woche so aussah. Genau. Und der Tommy startet
jetzt mal
genau, mit dem Thema Bau oder mit den Jungpflanzentischen.
Genau. Also vielleicht mal vorweg, ich hatte es letzte Woche auch schon mal erzählt, ich habe die Jungpflanzentische ja vorletzte Woche fertig gebaut, um sie dann unmittelbar danach wieder abzubauen, weil ich mit dem Schlaufenabstand von 20 cm bei den Heizkabeln einfach nicht auf die notwendigen Temperaturen kam. Und ich habe dann Ewigkeiten hin und her überlegt, was ich tun soll, habe noch Luftpolsterfolie bestellt, das hatte ich mir bei einem netten Kollegen abgeguckt, so dicke 30 mm Noppenfolie. Und habe mich dann dazu entschlossen, auf 10 cm Schlaufenabstand zu gehen, es lieber einmal richtig zu machen. Mhm. Genau, und das habe ich dann letzte Woche umgebaut. Und ich würde vorschlagen, jetzt sehen wir uns einfach mal an, wie die Jungpflanzentische aussehen. Und ich sage dazu ein paar Sachen zu den Materialien und so weiter, und was wir uns dabei gedacht haben. Also erstmal, wir haben ja unwahrscheinlich langen Tisch. Ja. Der ist fast 15 Meter lang, der war schon da, das ist ganz große Klasse. Ja. Wir haben das ganze Ding knapp, ich glaube, 1,10 Meter breit gebaut. So kann man entweder drei Quickpot-Platten waagerecht hinstellen oder zwei senkrecht. Ja, also wir haben es darauf von der Größe her genau abgestimmt. Ja. Ganz unten drunter ist 12 mm USB-Platte. Auf die USB-Platte haben wir Silofolie, wie sie auch hier auf dem Boden liegt, geklebt. Und dann auf die Silofolie von Biogreen 25 Meter lange Heizkabel, die haben glaube ich wie viel? 320 Watt, davon 6 Stück, das ergibt sich durch den 10 cm Schlaufenabstand und damit sind wir dann hingekommen. So, darüber haben wir Sand gepackt, so ganz einfachen Kinderspielsand. Da hatten wir am Anfang eine Sandschicht, die war bestimmt so 5 cm, vielleicht sogar 6 cm hoch. Das war auf jeden Fall jetzt im Winter viel zu dick, haben wir festgestellt. Jetzt ist die vielleicht noch 3 cm hoch. Die Kabel, die gucken auch überall sozusagen immer wieder aus dem Sand raus. Ja. Hauptsache, die Hitze kommt da gut durch, was super gut funktioniert gerade. Genau, dann ist glaube ich wichtig, dann haben wir hier diese Elektroleerrohre, das sind 16 mm Elektroleerrohre genommen, 2 Meter lang. Die haben wir unten eingespannt, ja, und das ist dann ein schöner Bogen. Und hier das sind diese Klemmen, womit die normalerweise an der Wand befestigt werden. Da haben wir dann wiederum Kordel reingezogen und mit diesen Kordelstoppern kann man dann die Leuchten stufenlos, wie man möchte, nach oben oder nach unten stellen. Ja, also wenn man jetzt beobachtet, weiß oder der Meinung ist, dass sie tiefer oder höher hängen müssten, ist das damit kein Problem und man ist super flexibel. Beim letzten Mal hatten wir drin erzählt über die Firma Oubo. Den Tipp hatten wir vom Linus bekommen, wo er für den Keller seine LED-Leuchten bestellt hat, 6000 Kelvin. Ich habe da angerufen und nachgefragt. Und da gibt es auch diese Feuchtraumwannenleuchten. Die sind wasserdicht. Das Tolle daran ist, die kann man dreifach verstellen. Ich glaube auf 3000, 4000 und 6500 Kelvin. Wir haben jetzt hier 6500 Kelvin. Damit kann man nach unserer bescheidenen Meinung alles gut ausleuchten hier. Einziger Nachteil ist, die muss man natürlich mit einem Feuchtraumkabel auch verbinden. Das ist nicht so ein schönes Stecksystem, wie wir es beim letzten Mal gezeigt haben, sondern man muss ein bisschen Hand anlegen. Aber das ist jetzt, da kann man auch nicht viel verkehrt machen. Da ist eine kleine Bedienungsanleitung bei und dann ist gut. Genau, was haben wir noch? Also die hier, die haben 4300 Lumen und 36 Watt. Und der Linus hat vor ein paar Tagen auch ein tolles Video online geladen, auch zum Thema Beleuchtung. Und da hat er erklärt, die Lumen geteilt durch Watt, wenn das zwischen 100 und 150 ergibt, dann wäre das eine super Lichtausbeute. Bei uns ist das 4300 Lumen durch 36 Watt, macht 119 Lumen pro Watt. Das scheint gut zu sein. Fühlt sich zumindest auch gut an. So, schauen wir mal, was haben wir noch? Genau, 10 cm Schlaufenabstand. Hier sind nochmal diese Thermostate von Inkbird. Ja, wir haben jetzt hier aktuell für Pak Choi, Feldsalat und hilf mir, was ist es? Frühlingszwiebeln, 13,5 Grad eingestellt. Ich würde jedem empfehlen, der nicht direkt an seinem Betrieb dran wohnt, die Dinger mit WLAN-Funktion. Wir wohnen zwar auch nur 200 Meter entfernt, aber ich renne jeden Morgen und jeden Abend hierhin jetzt in der ersten Zeit, um das mal zu kontrollieren, ob auch alles gut funktioniert. Das wäre mit WLAN einfacher. Ja. Genau, dann haben wir noch das hier, auch aufgrund unserer Kontrollfreudigkeit. Die haben wir uns auch bei einem sehr großen Online-Versandhändler bestellt. Kleine Referenzthermometer, die nutzen wir auch im Keller, um einfach alle paar Platten zu prüfen, ob die Temperatur auch konstant ist. Das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr weniger spannend sein. Aktuell haben wir noch das Bedürfnis, das einfach zu kontrollieren, um uns sicher zu sein bei dem, was wir hier tun. Genau, und dann haben wir noch diese Luftpolsterfolie, die wirklich, also das sind vier Stücke, A3x5 Meter, 30 mm Noppenfolie für 225 Euro. Das Zeug ist sündhaft teuer, aber es funktioniert. Also damit kriegt man locker die Temperatur 15 Grad höher als die Umgebungstemperatur. Also auch bei 0 Grad hatten wir problemlos 15 Grad hier in den auf den Jungpflanzenanzuchttischen und ich glaube, damit kommt man auch noch höher. Ja, genau. Wir haben noch als Rand noch Hanfmatte, die hatten wir übrig. Die haben wir eigentlich mal für den Wurmkompost besorgt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich damit wollte. Hier, den haben wir einfach noch als Rand, sodass nicht direkt die kalte Luft von der Seite drauf prallt. Ob das was bringt, keine Ahnung, aber fühlt sich auf jeden Fall auch irgendwie gut an. Das Licht hängt an einer Zeitschaltuhr. Die Thermostate regeln es von alleine, brauchen wir keine Zeitschaltuhr. Ja, und so haben wir jetzt tatsächlich gut funktionierende Tische. Wir können überall die Temperatur ordentlich einhalten mit der Luftpolsterfolie. Klappt gut nachts, tagsüber haben wir die aufgeklappt, weil da ist schon morgens auch gut Kondenswasser drauf. Und das ist eigentlich alles Relevante dazu. Wenn ihr Fragen habt, sagt Bescheid. Die Luftpolsterfolie ist von der Firma GKHO, Gerhard.com Home Shopping. Bei Bedarf kann ich auch mal die Links online stellen. Genau, so viel dazu erstmal.
Genau, aber hinten beim Spinat haben wir die nicht drauf, ne?
Genau, das ist noch eine Besonderheit, richtig gut, dass du es erwähnst. Beim Spinat, den haben wir nämlich, der soll noch keimen, gerade auf 13 Grad gestellt. Und da hat jetzt auch bei 0 Grad Temperatur im Gewächshaus doppelt gelegtes 19er Vlies vollkommen ausgereicht, um die Temperatur konstant zu halten. Mhm. Gut. Berti, erzählst du uns was zum Thema Aussaat?
Ja, gerne. Ich stelle aber wieder ab. Wir können hier nochmal dran vorbeigehen. Da seht ihr nochmal, was wir hier drunter stehen haben. Hier vorne sind die Lauchzwiebeln, die sind schon schön gekeimt. Dann hier vorne unser Pak Choi. Ach, das wäre meine super Frage an euch. Wir hatten da so ein bisschen Zweifel oder Bedenken, dass der Pak Choi uns zu... Ja,
zu lang würde.
Zu hoch geschossen ist. Wir haben jetzt die Sorte, was war's?
Jorokobi,
genau. Und der sieht bei uns so aus. Ich weiß nicht, aber er wirkt auf jeden Fall, seitdem er jetzt kühler steht und hier draußen, wirkt er auf jeden Fall stabiler und macht aber auch einen super Eindruck eigentlich.
Also was wir beobachten konnten, ist, seitdem wir ihn kälter gestellt haben, was Berti gerade sagt, ist er auf jeden Fall aus diesem Längenwachstum rausgegangen, ja, und wir beobachten, dass die Stiele wirklich dicker und kräftiger werden. Also da hatten wir mal bei Facebook in den Gruppen nachgefragt und haben uns alle bestätigt, stellten lieber kühler und das scheint auch gut zu funktionieren.
Genau. Ja, und dann hier vorne noch, was wirklich sehr schön ist, also unser grüner Teppich hier. Das ist der Felssalat, der ist wirklich sehr schön aufgegangen und wirklich sehr regelmäßig auch. Das sieht super aus.
Läuft.
Genau so. Also und diese Woche haben wir dann ausgepflanzt, also Montag ist immer so unser Aussäe- und später dann halt auch Auspflanztag. Mal gucken, wie das so funktioniert dann, wenn nicht so das Arbeitsvolumen dann zu doll auf den Montag prasselt, sondern vielleicht muss man es auch ein bisschen verteilen. Wir gucken mal, aber jetzt geht es auf jeden Fall ja noch, es ist ja noch nicht so viel. Wir haben am Montag auf jeden Fall Paprika ausgepflanzt, wir haben Kohlrabi ausgepflanzt und wir haben Spinat ausgepflanzt. Paprika war aufregend, weil es war unser erstes Nachtschattengewächs. Bei der Paprika haben wir 4 Sorten einfach genommen, weil wir einfach auch ein bisschen Vielfalt anbauen wollen und dann ein bisschen auch in den Sorten von Geschmacksrichtungen, vom Anbau her testen wollen, was geht gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut, wie verhalten sich die verschiedenen Sorten einfach. Da haben wir 2 Normalsaatgutsorten und 2 Präzisionssaatgutsorten und die Sorten, die wir benutzt haben, ich muss mal kurz schauen, war Sweet Chocolate, Roviga, Sasu und die Kira. Die werden wir, also wir werden da nicht von jeder Sorte ein Beet pflanzen, sondern 2 Sorten auf ein Beet jeweils, wobei ein Beet, das ist im Gewächshaus 2, das hat halt schon 20 Meter Länge, ne? Also ist schon gut gefüllt dann auf jeden Fall. Und wir haben nicht nur für uns ausgepflanzt, die Paprika, sondern wir haben die Reste, die wir noch hatten, auch als Puffer für uns eingesät und vielleicht dann halt auch noch für einen Jungpflanzen Verkauf, weil also das wird schon bei uns direkt nachgefragt und ich glaube, das geht ganz gut, wenn man hier zumindest von den gängigen Fruchtgemüsen auch Jungpflanzen anbieten kann. Und ja, das testen wir einfach mal aus. Ansonsten, wenn keiner Jungpflanzen haben will, dann bauen wir sie halt auch noch und pflanzen wir sie halt noch aus. Genau. Ja, die Paprika stehen, wie letzte Woche auch schon gesagt, als Nachtschatten im Keller bei uns. Weil sie einfach da wärmer stehen, bei 27 Grad keimen sie jetzt schön hoffentlich. Man sieht noch nichts, aber heute ist erst Donnerstag, das dauert ja so ein bisschen. Und in 3 bis 4 Wochen, also wir haben sie in 150er Platten auch ausgesät, aber in 3 bis 4 Wochen werden wir die Paprika halt umtopfen in 11er Töpfe. Dann genau, ja. Das zur Paprika.
Der Kohlrabi kommt.
Genau.
Eben haben die ersten 3 Köpfe mal rausgelugt aus der
Licht,
Erde.
Das Licht der Welt erblickt oder das Licht der Jungpflanzenanzucht erblickt, genau. Sorte, die wir beim Kohlrabi angebaut haben, ist der Lanro. Wir machen aber auch später noch den Azurstar, einfach mal für ein bisschen mehr Farbe im Beet oder im Körbchen bei uns. Und den Superschmelz, den größeren, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Genau, und der Kohlrabi steht auch bei uns im Keller, bei 18 Grad keimt er da und ja, wir hoffen, dass die anderen Pflänzchen dann auch noch das Licht der Welt erblicken.
Sasu ist cool, ja, das klingt gut.
Was?
Hier, kommentiert. Sasu.
Ach so, cool. Ja, okay, cool, danke. Ja.
Danke für den
ja,
Kommentar.
Das ist schon mal gut zu wissen, wir hoffen, dass das auch in unserem Breitengrad und Klima halt auch ganz gut funktioniert. Aber in den Gewächshäusern steht die Paprika ja auch ganz gut. Genau, und als drittes haben wir Spinat ausgepflanzt. Das war viel. Also wir haben 11,5 Platten, glaube ich, insgesamt ausgesät. Nicht ausgepflanzt, ausgesät. So mit jeweils 3 bis 4 Körnern pro Zelle. Das war das... Der Tommy hat am Anfang geholfen, aber nachher habe ich es allein gemacht. Und es ging wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell, weil die Spinatsamen ja relativ groß sind. Und auch hell, die sieht man wirklich sehr gut. Es ging ratzfatz. Also für eine Platte habe ich vielleicht 4 Minuten gebraucht oder so. Also das ging wirklich sehr, sehr gut. Da konnte man richtig gut arbeiten. Der Spinat, haben wir ja eben gesagt, der steht hier draußen bei 13 Grad. Mhm. Und er steht unterm Vlies auch nur, nicht unter dieser Luftpolsterfolie, danke. Und der Spinat steht auch dunkler, also nicht unterm Licht, sondern bis zur Keimung soll der halt auch dunkler stehen. Und deshalb steht der nicht unterm Licht, sondern sogar unterm Vlies. Das ist Vlies, es ist ja ein 19er Vlies. Das nimmt ja sogar noch Tageslicht ein bisschen weg. Und sobald er gekeimt ist, also das dauert ja beim Spinat, glaube ich, 7 bis 14 Tage, dann kann der auch unters Licht dann letztendlich. Ja, und bleibt aber dann bei 13 Grad. Genau, das haben wir ausgesät diese Woche. Ja, das war's, die 3 Sorten, genau.
Genau, mhm. Das war sozusagen unsere Wochenbeschäftigung, also neben vielen anderen Sachen, die wir jetzt heute nicht thematisieren. Wir haben uns viel mit der SVLFG beschäftigt, wir haben weiter unsere Waschstation hinten geplant, aber das machen wir mal zu einem separaten Thema. Welche Aussaaterde verwendet ihr? So, wer von uns weiß die jetzt noch, Berti?
Ich weiß.
Okay, sehr gut.
es ist die ProLine Tray Substrat von Karmann. Hieß die Karmann?
Ich weiß es nicht mehr.
Die Firma weiß ich jetzt nicht mehr, aber bei BayWa haben wir die bestellt. Und es ist ein 70-Liter-Sack. Kostet 11,25 €. Staffelpreise bei der Lieferung, da geht's los ab einzelnen Säcken für 10 Euro, glaube ich, bis rauf. Die ganze Palette 42 Stück für 100 Euro. Aber wir sind sehr zufrieden mit der Anzuchterde. Die ist schön fein krümelig, die ist super zu verarbeiten. Wir feuchten die immer noch mal an, bevor wir sie in die Anzuchtplatten reingeben. Und bisher scheint es den Pflänzchen auch ganz gut zu tun. Also von daher sind wir bisher sehr zufrieden, ja.
Genau, soweit wir das beurteilen können, ist es gut.
Ja, genau. Wir waren bei sonstigen Sachen noch. Wir haben auch weiter unsere Beete draußen abgemäht. Da steht ja draußen überall noch Gründüngung drauf. Und wir mähen jetzt sukzessive die Beete immer weiter ab und decken sie dann ab, jeweils ab in Abhängigkeit, wann die Beete bepflanzt werden. Diese Woche haben wir die Beete abgemäht und abgedeckt, die wir in KW11 bepflanzen.
Genau, wir machen quasi immer 2 Monate, bevor wir mit der Pflanzung reingehen wollen, decken wir die Beete ab. Ja, wir haben da teilweise Sommergründüngung, teilweise Wintergründüngung, weil wir einfach beides mal ausprobieren wollten, draufstehen. Ja. Wir können ja gleich noch mal einen kurzen Blick raus in den Garten werfen mit der Kamera.
Ja, schneit jetzt auch schön.
Ja, das Wetter ist sensationell. Ja. Genau, und dann werfen wir gleich schon mal einen Blick unter die Folie, weil hier in den Gewächshäusern ist das Ganze schon, das war richtig schön dick, buschig, ich weiß es nicht, 70 cm hoch oder 8 cm. Und das ist alles in 2 Monaten super gut unter der Folie verrottet.
Wir haben sogar das hätten wir jetzt mal zeigen können, Mist, verdammt, ein Rettich gefunden.
Warte mal, liegt der nicht schon hier irgendwo?
Nee, den habe ich entsorgt, Tommy, der...
Also das war auf jeden Fall so ein Teil, ja, riesengroß.
Und, also Wintergemüse funktioniert auch unfreiwillig und ohne dass man sich drum kümmert, also funktioniert auf jeden Fall auch mit Gründüngung.
Ja. Also die Blicke zur Gründüngung werfen wir gleich nochmal. In dem Zusammenhang, wer sich für das Thema Gründüngung interessiert, uns hat das Thema einfach von vornherein irgendwie gefesselt und angesprochen. Wir können dieses Buch hier empfehlen. Ich wette, es ist wieder komplett verkehrt herum. Es ist aus toten Böden wird fruchtbare Erde von Gabe Brown. Ja, der erzählt einfach ganz mitreißend, wie er von der konventionellen Landwirtschaft zur regenerativen Landwirtschaft gekommen ist. Und da wird auf unwahrscheinlich interessante Art und Weise so viel über Gründüngung erzählt. Wir können das Buch nur empfehlen. Pflanzt ihr den Spinat, den ihr jetzt ausgesät habt, ins Freiland oder ins Gewächshaus? Der kommt, glaube ich, noch ins Gewächshaus.
Ich glaube, ins Gewächshaus. Ja. Ich gehe aber mal ganz kurz gucken. Das habe ich mir nämlich auch auf die Stäbchen draufgeschrieben bei der Beschriftung. Moment.
Ja, wir sind ja so pedantisch. Ja. wenn es darum geht. In der Zeit kann ich euch noch was anderes erzählen. Und zwar, weil...
Nein, ich hab's nicht gemacht.
Sie hat es nicht gemacht. Ja, groß angekündigt und dann passiert nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der noch ins Gewächshaus kommt.
Ja, ich mir auch. Aber ich habe trotzdem hier noch meinen Aussagkalender da heute gebastelt.
Ah ja, stimmt, den haben wir dabei. Sekunde. Okay, ich habe mich vertan. Er kommt direkt nach draußen. Berti hat nämlich heute die komplette Aussaatplanung mitgebracht. Die kannst du ja mal zeigen.
Einmal, also wir haben sowohl einen Anbauplan, den hat der Tommy jetzt in der Hand.
Genau, der sieht quasi so aus für die gesamte Saison.
Genau, also der Spinat kommt nach draußen, ja, also... Und das in KW 9.
Genau, hier kann man immer schön in der KW ablesen, ja, was kommt wohin. Wir haben das Ganze, also wir haben draußen 6 Blöcke und wir haben 2 Gewächshäuser. Ja, so haben wir es aufgeteilt. Und dann kann man hier immer schön sehen, welche Kulturen zu welchem Zeitpunkt in welcher Reihenfolge kommen.
Genau, plus Kräuterbeet noch. Achso, ich bin gar nicht in der Kamera, sorry. Plus Kräuterbeet haben wir noch. Und die Anbauplanung und inklusive diesem Aussaatkalender hier, sage ich jetzt auch noch zu was, haben wir mit der Kerstin von Permaglück gemacht. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und das war wirklich super. Wir haben nämlich jetzt eigentlich zwei super Instrumente, womit wir dieses ganze Thema Anbauplanung und Aussaat, diese ganzen komplexen Dinge sehr übersichtlich und sehr strukturiert gestalten können. Und ohne die Kerstin von Permaglück mit ihrer Hilfe und Beratung dazu hätten wir das, glaube ich, jetzt so nicht geschafft. Genau, also wir haben jetzt hier, das ist unser Aussaatkalender. Hier stehen am Anfang so ein paar allgemeine Informationen, wie viel Reihen und wie viel Zentimeter in der Reihe wir genutzt oder nachher, wie wir es auspflanzen. Dann wie viel Spots pro 1 Meter Beet, also so ganz allgemeine Informationen oder welche Saatgutplatten wir benutzen und haben hier von Januar bis also November unsere Aussaat dann jeweils geplant. Also den Pflanztermin ist ja in der Anbauplanung und haben dann immer zurückgerechnet, wann wir dann quasi die Kultur dann aussehen müssen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Das ist ein 10-Seiten-Tapete, aber und das lassen wir jetzt hier. Das hängt jetzt hier in der hier im Gewächshaus bei der Jungpflanzenanzucht, da wo wir es letztendlich auch brauchen. Genau, und da sieht man dann auch, dass der Spinat dann nach draußen muss und nicht ins Gewächshaus. Ja.
Da ist gerade noch die Frage, denkt ihr auch über torffreie Anzuchterde nach? Ja, das tun wir, aber da sind wir auch ganz ehrlich, wir haben gerade so viele Aufgaben noch vor der Brust. Wir haben lange nach torffrei und vegan gesucht und haben festgestellt, das ist irgendwie gar nicht so einfach. Ja. Und dann haben wir darauf geachtet, dass es für den ökologischen Landbau zugelassen ist und haben uns erstmal mit uns selbst darauf verständigt und haben gesagt, diese Recherche, die legen wir jetzt mal sozusagen in das Jahr 2022 rein und konzentrieren uns erstmal darauf, dass wir den Laden an den Start bringen, dass wir überhaupt alles an den Start bringen, ja, Anzucht, ja, und so weiter, ja, genau.
Ja, also wichtig war uns, dass es auch vegan ist, weil wir gern auf so Hornspäne komplett verzichten wollen und das lieber über pflanzliche Zusätze dann in die Erde bringen. Aber genau, und da haben wir einfach jetzt mal Prioritäten gesetzt, auch bei der Recherche. Und das war jetzt bei der Anzuchterde halt was nicht mit drin.
Genau. Also ansonsten vielleicht
wenn
dazu...
Wenn ihr vielleicht noch was Gutes kennt, also vegan und torffrei gleichzeitig, das wäre toll, wenn ihr mal kommentiert, ob ihr das kennt. Ja.
Aber vielleicht noch als Ergänzung, also sowas wie Hornspäne oder hier Hühnerkacke-Pellets, ja, das haben wir alles nicht. Wir haben hier Luzerne-Pellets liegen, da haben wir uns, wir waren im Sommer bei Sarah und Orpheas, die benutzen die und an denen haben wir uns da jetzt erstmal orientiert. Ja. Aber auch da müssen wir uns erstmal dieses Jahr in das Thema einfach tiefer reinarbeiten. Ja. Wir haben gesagt, es geht einfach nicht alles auf einmal Und da, wo gewisse Dinge gut funktionieren, da waren wir auch froh, dass wir uns die auf gut Deutsch einfach mit abgucken konnten und daran erstmal orientieren können.
Genau, und wir haben noch zusätzlich einmal in der Woche sprühen wir zumindest unsere Jungpflanzen mit Vinalga halt ein. Da sind die Blättchen, dass sie da noch ein bisschen extra Schub dazu bekommen. Hast du noch einen Kommentar?
Soll keine Kritik sein, ihr habt schon so viel geschafft. Nee, komm noch nicht als Kritik an, ja, kommt sehr positiv an. Danke.
Danke dir. Okay, was wir noch machen können, ist nochmal schnell unter die Folie schauen von der Gründüngung.
Ja, wir schauen unter die Folie. Ich habe noch einen noch Tipp, weil uns treibt natürlich jetzt das Thema Temperaturen um. Bei uns im Keller, da sind es sowieso immer roundabout 18 Grad. Also eigentlich für die Keimung, für viele Pflanzen super gut. Aber jetzt haben wir da mit 27 Grad die Paprika drinstehen. Dadurch ist es nochmal so auf 19,5 Grad im Schnitt sowieso wärmer geworden. Und jetzt hat uns die ganze Zeit das Thema beschäftigt, okay, während der Keimung höhere Temperaturen, aber welche Temperatur ist denn nach der Keimung, so in diesem Sämling-Setzling-Stadium eigentlich optimal? Und ich google mich zu Tode, wir finden nichts Übergreifendes. Ja, wir sind so Typen, wir wünschen uns einfach so eine riesige Tabelle, wo das dann alles drinsteht. Ne? Mhm. Aber die gibt es nicht. So, und jetzt habe ich heute mal einfach auch mal bei Bingenheimer angerufen. Sowas hatten die auch nicht, aber die hatten was anderes Interessantes. Wer es vielleicht schon kennt, auf bingenheimersaatgut.de, wenn man oben den Haken bei Hobbygarten setzt oder Hobbygärtner und dann rechts bei Service und Info, wieder rechts unter Austausch, da gibt es einen letzten Punkt Blog und der ist scheinbar, so hat mir die nette Dame gesagt, noch relativ neu. Und da gibt es echt coole Tipps, da gibt es Pflanzensteckbriefe, wo relativ viel drin steht, da gibt es was zum Thema Saatgut, da gibt es was zum Thema rund ums Gärtnern, also Fruchtfolgen, Jungpflanzenanzucht, Gründüngung, mal drei größere Themen zu nennen, die uns auch sehr interessiert haben. Das lohnt sich echt, da mal reinzugucken. Ja, das war ein super cooler Zufallsfund.
Sehr gut. Ihr fragt noch jemand, könnt ihr noch mal erklären, mit was ihr die Jungpflanzen einsprüht? Ja, gerne. Wir benutzen Vinalga, das ist einfach ein Algengemisch, Konzentrat, das wir verdünnen mit Wasser und dann halt auf die Blätter quasi sprühen von den Jungpflanzen. Und ich glaube, da ist noch mehr drin, aber ich habe es jetzt nicht dabei, dass man mal drauf schauen kann, was noch mit drin ist. Ich guck mal nach und dann zeige ich es nochmal nächste Woche.
Cool.
Ja, weil ich glaube, da kann auch noch sein, dass da Urgesteinsmehl oder sonstiges noch mit drin ist. Hat einen etwas unangenehmen Geruch, aber das machen die Kollegen auch häufig. Also von beiden Bayerhöfer haben wir gesehen, dass sie das machen und Permaglück auch. Das bringen wir nächste Woche auf jeden Fall nochmal mit.
Ja.
Genau.
Dann würde ich sagen, falls ihr keine Fragen mehr habt, sonst immer raus damit, werfe mal einen Blick unter die Folie und mal kurz raus, wie unser Garten aussieht. Der ist quasi ein Gründüngungsgarten, den wir einfach mal ganz mutig da angepflanzt haben.
Ja, und Folie, ist ja so beides gemischt, ne? Wollt ihr eine Kulturkarte hochladen, dann hat man ein Beispiel für zu Hause. Ja, ja. Da bin ich dabei, ja, wenn es soweit ist. Nur diese Woche so viele andere Sachen, aber das kommt dann auf die Website bei uns. Da kriegt ihr dann auch nochmal den Link dazu. Das machen wir auch bei Insta, dann mache ich einen Post dazu, dass die online sind.
Kriegt ihr. Also da haben auch schon andere nachgefragt und da laden wir auf jeden Fall ein Beispiel hoch. Wir wollen halt nur das Ding so optimal haben, wie wir es gerade.
Ja, ich merke jetzt, ja, und ich merke halt im Doing jetzt auch, jetzt bei dem Aussehen und beim Pflanzen, es sind halt da Informationen drauf, die sind völlig überflüssig, die nehmen einfach nur Platz weg, das bleiben leere Felder, egal bei welcher Kultur, und es fehlen, wie Thomas halt auch gerade gesagt hat, es gibt dann auch Punkte, wie zum Beispiel Keimtemperatur oder Temperatur nach der Keimung oder so. Die müssen halt noch ergänzt werden und von daher, wir haben auch ganz schon Feedbacks bekommen zur Kulturkarte und die wollen wir natürlich auch noch einarbeiten und dann kommt es auf jeden Fall, versprochen.
Genau. Okay, genau. Also, hier stand auch, ich würde sagen, so hoch die Gründüngung etwa bis Mitte November. Und die haben wir dann einmal komplett abgedeckt. Zum Thema Gründüngung hatte ich mich mit dem Urs Mauch viel ausgetauscht. Ja. So, und also eigentlich schon seit Ende Dezember, als wir wiederkamen, ja, sieht das Ganze so aus. Das ist nahezu fast komplett verrottet. So, und unser Plan ist der, weil wir wollen halt eben nicht mit Fräse oder so arbeiten, dass wir da am Ende nur noch mal mit der Broadfork durchgehen, lüften, im Zweifel noch mal eine dünne Kompostschicht, weil wir haben letztes Jahr als Start halt eine recht dicke Kompostschicht drauf getan und da dann auch direkt reinpflanzen. Jo, und dann können wir noch einen Blick nach draußen werfen.
So, tada!
So, und hier haben wir halt, das hier ist Wintergründüngung, das ist ein Wintergründüngungsgemisch von Carmena mit Winterroggen, Winterwicke und irgendwas Drittem, was ich mir einfach nie merken kann. Das hat auch jetzt die sanften Fröste, das Kälteste war jetzt hier mal minus 6 Grad, problemlos überlebt. Wir können noch mal kurz zu einer Sommergründüngung gehen.
Dann die sind schon abgedeckt. Die werden dann als erste Beete bepflanzt.
Genau. Und hier ist jetzt nochmal Sommergründüngung. Das ist auch ein Gründüngungsgemisch. Ich glaube, das war das Biodiversitätsgemisch von Carmena.
Ja.
Da sind, glaube ich, irgendwie um die 20 Sorten oder so drin. Also da sieht man auch, da sind teilweise die Sachen halt beim Frost kaputt gegangen, ja, als es kälter wurde. Aber es hat auch im Grunde genommen noch immer sehr viel überlebt. Ne? Ja, und das wird jetzt sukzessive alles abgedeckt und wir hoffen, dass wir da vollkommen ohne Maschineneinsatz dann zurande kommen.
Ach, natürlich. Selbstverständlich. Das passt schon. Das wird dein grandioser, humoser Boden.
Gut, ja.
So, das ist insgesamt der Garten.
Ah, da kann man mal einen Schwenk machen.
Genau. Der teilt sich, also 6 Blöcke haben wir hier, a 10 Beete. In der Mitte ist ein Wiesenweg, breit genug, um mit dem Erntewagen lang zu fahren. Es geht bis zum Baum. Am Teil des Baumes oder um den Baum herum wollen wir einen Permakulturgarten anlegen. Da ist auch unser Kompost da hinten. Wir machen mal eine ausführliche Gartenrundgang.
Bei besserem Wetter.
Ja, genau. Hinten schließt sich das Gewächshaus 2 an. Und dann hinten ist auch unsere noch nicht fertige Waschstation.
Genau. So, aber die sagen, Waschstation, die steht jetzt mit als nächstes auf der Agenda.
Ja.
Gut.
Okay.
Also, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Ja. Gucken, was wir nächste Woche für Themen mitbringen. Das wird ja wieder jede Menge bis dahin passieren. Wenn ihr noch Fragen habt, jetzt raus damit oder schickt sie uns im Nachgang per E-Mail oder bei Insta, wie auch immer.
Genau.
Ja, uns hat es Spaß gemacht.
Ja. Was machen wir nächste Woche oder was steht jetzt noch diese Woche an, Tommy?
Also steht vor allen Dingen noch Planung von der Wasch- und Abholstation, weil da kommt ja auch ein kleiner Kühlraum hin und so. Und wir nennen das immer kleines Büro. Was es genau für ein Raum ist, wissen wir noch gar nicht. Wir wissen nur, wir wollen ihn gerne bauen. Ja?
Und da hängen wir unsere Jacken auf.
Ja. Genau, richtig. Und da wird jetzt weiter geplant und Material besorgt. Wir da auch in spätestens 2-3 Wochen wahrscheinlich dann in den Bau gehen können.
Genau, ja.
So gut.
Sieht's aus.
Also.
Das machen wir. Euch eine sehr, sehr gute Woche noch. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß beim Gärtnern und Pflanzen und Wühlen und bei eurer Anzucht auch. Ja, und lasst mal was von euch hören und wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder.
Genau. Welche Uhrzeit? Wir probieren wieder eine andere Uhrzeit aus und gucken mal, wie die Reaktionen sind.
Wir kündigen das auf jeden Fall über eine Story an und dann wisst ihr Bescheid, ja?
Also, macht's gut. Ciao.
Tschüss.